sieht man vielleicht dann besser. Das ist Sommer 2013. Die Pünktle da, Familie Binder, auf einer ziemlich anspruchsvollen Bergtour in den Südkarpaten. Bevor wir gestartet sind, haben wir unseren Kindern wichtige Hinweise gegeben, wie man sich im Hochgebirge verhalten muss. Und bei so gefährlichen, steilen Stellen wie hier auf dem Bild, da war es ganz wichtig, dass einer von uns Erwachsenen vorausging und die Kinder uns genau folgten. In diesem Fall waren wir ihnen sozusagen das Vorbild. Wir gingen voraus und sie folgten uns buchstäblich auf Schritt und Tritt. Und ich habe mich an diese Erfahrung erinnert, als ich über den Abschnitt aus dem Philipperbrief nachdachte, den wir heute in der Predigt betrachten wollen. Unser Leben kann man auch vergleichen mit einer anspruchsvollen Bergwanderung. Letzten Sonntag, da hatten wir in der Predigt ein anderes Bild vor Augen. Da hörten wir auch aus dem Philipperbrief, den wir übrigens schon seit einem halben Jahr hier fortlaufend in einer Predigtreihe betrachten, erwähne ich immer wieder für unsere Gäste. Da haben wir was gehört? Welches Bild stand uns da vor Augen? EFG, ihr seid jetzt dran. Der Läufer. Ach Katja, wenigstens einer hat so voll noch gewusst, das tröstet mich. Aber ich kann euch auch trösten, manchmal muss ich mich auch erinnern, was habe ich vor 4 Wochen gepredigt. Also es geht mir nicht anders. Meistens weiß ich aber noch, was ich letzte Woche gepredigt habe. Das Bild vom Läufer, ganz richtig. Wir haben gesagt, das Leben ist wie so ein Wettrennen. Jeder von uns befindet sich auf seinem ganz persönlichen Lebenslauf. Wir alle laufen auf unserer Bahn und wir sind noch nicht am Ziel. Und keiner von uns kann sagen, ich habe die absolute Christusähnlichkeit erreicht. Ich muss mich nicht mehr verändern. Ich brauche nichts mehr zu lernen. Ganz im Gegenteil, mit Paulus bekennen wir, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles dran, um zum Ziel zu kommen. Ich vergesse, was da hinten ist und konzentriere mich voll auf das Ziel, was vor mir liegt und laufe mit aller Kraft diesem Ziel entgegen. Mit anderen Worten, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin auch im Fleisch, immer wieder falle ich, aber in mir ist auch eine andere Kraft. Und ich möchte dieser Kraft Raum geben, ich möchte Christus ähnlicher werden. Darum ging es letzten Sonntag, um unseren Lebenslauf hin zum Ziel. Und wie schon gesagt, die Verse, die wir gleich lesen werden, aus Philipper 3, die Verse 17 bis 21, erinnerten mich an dieses andere Bild, das Bild des Bergsteigens. Denn da werden uns von Paulus einige wichtige Hinweise auf den Weg zum Ziel gegeben. Lass uns die Verse lesen. Er schreibt da, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden, sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper verwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, unser Leben in dieser Welt als Nachfolger Jesu ist kein Sonntagsnachmittagsspaziergang im Sonnenschein. Es ist auch kein Kurzstreckenlauf, sondern eher ein anstrengender Langstreckenlauf. Oder man kann es eben vergleichen mit einer anstrengenden, gefährlichen Bergwanderung. Drei Hinweise auf dem Weg zum Ziel gibt uns Paulus in diesen Versen. Als erstes sagt er uns in Vers 17, wir brauchen auf diesem Weg gute Vorbilder, denen wir folgen können. Und er hat den Mut, sich selbst als Vorbild für die Philipper zu empfehlen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, sagt er hier. Schlachter übersetzt, werdet meine Nachahmer. Mit anderen Worten, haltet euch an mein Vorbild. In Siebenbürgen, da gab es den halb ernst gemeinten Spruch, tue, was der Pfarrer sagt, aber nicht, was der Pfarrer tut. Kennt ihr das auch? Gibt es das auch im Schwäbischen? Das gilt für den Apostel Paulus nicht. Der konnte ohne Zögern sein eigenes Leben als ein Vorbild für ganz herzige Hingabe an die Sache Jesu hochhalten. Und als ich diesen Vers las, da musste ich zuerst denken, naja, ohne weiteres könnte ich mich selbst auch nicht immer als Vorbild hinstellen. Da fallen mir gewisse Bereiche in meinem Leben ein, wo ich meinen Kindern eher sagen würde, bitte nehme ich da nicht als Vorbild, da muss ich mich noch verändern, ich arbeite dran. Paulus hatte in den vorherigen Versen, den Philippern auch gerade gesagt, dass er das Ziel der Christusähnlichkeit noch nicht erreicht hat, dass er noch lange nicht vollkommen sei. Wie kann er nun trotzdem auffordern, seinem Vorbild zu folgen? Nun, das wissen wir sicherlich alle. Wer ist das absolute Vorbild? Das ist Jesus. Das ist unser Herr. Übrigens, ihn hat uns Paulus schon in Kapitel 2 im Philipperbrief als Vorbild vor Augen gestellt. Jesus allein ist der vollkommene Mensch. Er allein war und ist ohne Sünde. Er allein ist das wahre Ebenbild Gottes. Er allein ist das Vorbild, das uns nicht nur inspirieren, sondern auch verändern kann. Und deshalb weist Paulus zuallererst auf ihn hin und ermahnt uns, dass die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Jesus Christus ist unser Ziel. In sein Bild und nicht in das Bild eines Menschen sollen wir verwandelt werden. Er ist also das perfekte Vorbild, dem wir durch Gottes Gnade und die Kraft des Geistes nacheifern sollen. Was aber bewegt denn Paulus, sich selbst auch als Vorbild hinzustellen? Ich denke, der Paulus will uns hier ermutigen, auch auf Vorbilder zu schauen, die selbst noch auf dem Weg sind. Es geht ihm nicht um das Ziel, das ist und bleibt Jesus. Aber ich denke, was er hier meint, das könnte man so umschreiben, schaut mich an und seht, wie ich unterwegs bin auf diesem Weg hin zur Christusähnlichkeit. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Leider denke und handle und liebe ich nicht immer so wie Christus, aber blickt auf mich und seht, wie ich laufe. Ich setze alles dran, um diesem Ziel der Christusähnlichkeit näher zu kommen. Meine Lieben, unser Herr musste diesen Weg hin zur Christusähnlichkeit nie zurücklegen. Denn er war schon immer vollkommen, von aller Ewigkeit her, absolut rein, heilig, sündlos. Darum können wir bei Jesus nicht beobachten, wie er sich geistlich veränderte und reifer wurde. Bei ihm gibt es sozusagen keinen Fortschritt. Christus steht oben auf dem Gipfel, um dieses Bild vom Bergsteigen nochmal als Veranschaulichung zu verwenden. Der Gipfel ist das Ziel. Was wir aber auf unserem Weg dringend brauchen, sind gute Bergführer, die genau wie wir noch nicht oben sind, die noch nicht das Ziel erreicht haben, die uns aber zeigen können, wie wir am besten wandern und klettern sollen, die uns die Hand reichen und sagen, so wie wir das unseren Kindern auf unserer Bergtour in den Karpaten auch gesagt haben, wie wir es gemacht haben, folgt mir, ich weiß, wo es lang geht. Halt dich an mir fest, tritt genau in meine Spuren. Du schaffst das. Ich bin bei dir. Liebe Geschwister, wir brauchen gute Vorbilder auf dem Weg, die uns ein Beispiel davon geben, wie wir während des Aufstiegs mit Hindernissen fertig werden, die uns aufmuntern und aufhelfen, wenn wir gestolpert sind, wenn wir gefallen sind, gar gestürzt sind. Mit anderen Worten, von ihnen können wir lernen, wie wir mit Sünde umgehen sollen, mit Anfechtung, mit Enttäuschungen, mit Zweifel, mit Angst, mit Ärger, mit Frust, wie mit unserem Stolz, unser Rechthaberei. Sie zeigen uns auch, was zu machen ist, wenn wir müde sind und resignieren wollen. Paulus ist uns da ein großes Vorbild. Und das finde ich absolut cool bei ihm. Er tritt nicht auf wie so ein Moralapostel, sondern er ist ganz authentisch. Kann auch über seine Schwachheiten sprechen, aber vor allem will er uns durch sein Vorbild motivieren, weiterzugehen, dem Christusziel entgegen. Paulus ist ein echter Läufer, ein hervorragender Bergführer, ein großartiges Vorbild, nicht nur für die Philipper, sondern auch für viele Generationen von Christen bis in unsere Zeit. Aber was ich sehr schön finde in unserem Text ist, dass Paulus hier nicht nur von sich allein als Vorbild spricht, sondern gleichzeitig auch andere anerkennt, die ebenso als Vorbilder dienen können. Denn er schreibt, richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Kann gut sein, dass Paulus hier im Besonderen an Timotheus, an seinen Mitarbeiter, an seinen Freund, an Epaphroditus, die er beide im Kapitel lobend hervorgehoben hat, denkt. Auf jeden Fall gibt es auch noch andere, deren Vorbild man folgen kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein einziger Mensch niemals unser einziger Ratgeber und unser einziges Vorbild sein sollte. Wo das geschieht, bekommen wir leicht einen Tunnelblick. Das heißt, einen eingeschränkten Horizont und gelangen in die gefährliche Nähe zur Menschenvergötzung. Wir brauchen Vorbilder aus Fleisch und Blut auf unserem Glaubensweg. Und ich bin dankbar, dass ich ein paar in meinem Leben habe. Aber wir sollten uns nicht völlig an eine Person binden, einerlei, wie fromm und begabt sie auch sein mag. Übrigens, Gudrun, die hat ein Buch geschrieben, Der rote Faden meines Lebens. Da ist in einem Kapitel auch beschrieben, wie gefährlich das sein kann, wenn man sich nur noch nach einer Person richtet. Worum geht es, wenn wir uns nach Vorbildern umschauen? Ich finde es ganz hilfreich, was Paulus seinem Freund Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 12 geschrieben hat. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst, also mit Worten, was du tust, also wie du handelst, wie du einfach konkret lebst. Sei ein Vorbild an Liebe, an Glauben, und da schließt die Lehre auch ein, und Reinheit, Keuschheit übersetzen manche, da geht es um die Sexualität. Diese Dinge sollten unsere Vorbilder kennzeichnen, und natürlich gilt das Gleiche auch uns. Wenn wir sagen, wir brauchen gute Vorbilder, denen wir folgen können, stellen wir uns auch zugleich die Frage, sind wir für andere gute Vorbilder? Können andere unserem Vorbild folgen? Und diese Frage müssen wir uns als Leiter, als Älteste stellen. Aber ich denke, alle Leiter der verschiedenen Bereiche unserer Gemeinde sind hier durch diese Aussage des Paulus herausgefordert, sich zu fragen, bin ich ein Vorbild? Sind wir Vorbilder im Vorangehen, im Glauben, im Gehorsam, in der Hingabe, in der Liebe, in der Leidenschaft für Christus? Es gilt aber nicht nur für Leitende in einer Gemeinde, sondern es gilt eigentlich für jeden. Wir alle sollen eigentlich Vorbilder sein. Denken Sie, es ist eine Tragik in unserer Zeit, dass es an solchen Vorbildern oft mangelt. In vielen Kirchen und Gemeinden sind die moralischen Standards und die biblischen Maßstäbe immer weiter heruntergesetzt worden. Und es ist nicht selten, dass man auch von Pastoren und von geistlichen Leitern immer wieder hört, dass sie in Sünde gefallen sind, dass sie ihren Frauen untreu sind, dass sie eine Affäre haben. Das ist eine Tragik. Wenn wir keine guten biblischen Vorbilder mehr haben, werden unsere Kirchen und Gemeinden krank. Gott möge uns davor bewahren. Mein Wunsch und Gebet ist es, dass wir hier in der EFG Fullingen Christen sind, die von ganzem Herzen danach streben, Christus immer ähnlicher zu werden. Und dass wirklich von jedem Einzelnen von hier und von uns als Gemeinde gesagt werden kann, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach, wie das in Hebräer 13 heißt. Das ist also der erste Hinweis auf dem Weg zum Ziel. Wir brauchen gute Vorbilder, wohlgemerkt Plural, denen wir folgen können. Aber der Paulus gibt uns noch einen zweiten Hinweis. In unserem Text, in den Versen 18 und 19, warnt er uns vor den Vorbildern, denen wir nicht folgen sollen. Wir müssen auf der Hut sein vor verderblichen Vorbildern. Das ist das Zweite. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Was sind das für Leute, von denen uns der Apostel hier warnt? Gibt es sie auch heute noch? Nun, der Paulus bezeichnet diese Menschen als Feinde des Kreuzes Christi. Ein sehr starker Ausdruck, der nur hier an dieser Stelle in der Bibel vorkommt. Aber so wie er diese Leute hier beschreibt, wird schon mal klar, dass diese Menschen nicht daherkommen und sagen, wir haben etwas gegen das Kreuz. Oder wir glauben nicht mehr an das Sühneopfer Jesu, das stimmt alles nicht. Und auch die Rechtfertigung, die Christus aus Gnaden gebracht hat durch seine Kreuzigung, das ist Baloney, vergesst das. Nein, das sind keine so offensichtliche Irrlehrer. Diese Leute waren in der Gemeinde und sie behaupteten, Christen zu sein. Sie hielten sich als Freunde und nicht als Feinde des Kreuzes. Vielleicht haben sie sogar mitgearbeitet, hatten sogar eine Leiterfunktion, wer weiß. Und doch warnt Paulus vor ihrem verderblichen Vorbild. Und hat er nicht schon Jesus eigentlich vor solchen falschen Propheten gewarnt? Er sagt doch mal, dass diese Propheten in Schafskleidern kommen, aber inwendig eigentlich reißende Wölfe sind. Wenn Paulus also hier diese starken Worte verwendet, dann möchte er diese Leute nicht diffamieren, sondern seiner Warnung Nachdruck verleihen. Es war ja nicht das erste Mal, dass er die Philipper vor dieser Gefahr gewarnt hatte. Ich weiß nicht, ich spekuliere ein bisschen. Vielleicht haben manche auch gedacht, Mensch, der Paulus, der hat wirklich ein Problem. Der hatte eine Phobie, immer gegen diese falsche Lehren zu warnen. Und der denkt doch immer in dieser Richtung. Der hört überall die Flöhe husten sozusagen. Man kann es auch übertreiben. Ich weiß nicht, aber offensichtlich lässt der Paulus nicht nach. Der warnt hier schon wieder. Hat er schon vorher gedacht. Er warnt vor diesen gefährlichen, vor diesen verderblichen Vorbildern. Und wie tut er es? Habt ihr genau hingehört? Habt ihr es gelesen? Unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes und sie enden im Verderben. Der große Apostel, der manche Belastung schon hinter sich hatte, er weint. Er weint eigentlich wie damals, als er sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, in Milet, verabschiedete. Nachzulesen, Apostelgeschichte 20. Übrigens auch damals bei dieser Verabschiedung von den Gemeindeältesten hatte er auch gewarnt, wieder gewarnt von diesen reißenden Wölfen, die die Gemeinde nicht verschonen werden, die kommen werden. Und jetzt weint Paulus wieder. Beeindruckt mich einfach. Dieser Paulus war kein theologischer Roboter ohne Gefühle und Herz. Nein, seine Warnung ist getränkt mit Tränen. Er weiß, da geht es um Menschen, da geht es um Freunde, um meine Glaubensgeschwister, die in Gefahr stehen, verführt zu werden. Das alles ging dem Paulus nach. Und ich bin sicher, auch diese Leute, die hier die Verführer sind, haben ihm Leid getan. Nun, er sagt uns nicht eindeutig, wer diese Feinde des Evangeliums sind. Manche Ausleger meinen, dass er hier wieder an die jüdischen Irrlehrer, die Judaisten, dachte, von denen er schon in Kapitel 3 und auch schon in Kapitel 1 warnte. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Dort schrieb er, nehmt euch in Acht, auch starke Worte verwendet er dort, vor den Hunden, den Unheilstiftern, die letztlich nicht beschneiden, sondern zerschneiden, nämlich das Evangelium. Und er warnt sehr eindrücklich vor der Gefahr der Gesetzlichkeit, wo manche meinen, die Gnade würde nicht ausreichen, um erlöst zu werden. Und ich persönlich bin der Meinung, dass Paulus hier in unserem Text vor einem anderen Feind des Evangeliums warnt. Also nicht vor der Gesetzlichkeit, die ist definitiv ein Feind des Evangeliums. Aber es gibt auch einen anderen Feind, nämlich den moralischen Liberalismus oder den Relativismus, wo die Gnade als Freibrief für das eigene Sündenleben missbraucht wird. Bonhoeffer nannte diesen Feind billige Gnade. Und es ist sehr möglich, dass wir es auch hier schon in Philippi mit einer Frühform des sogenannten Gnostizismus zu tun haben, einer Philosophie, die lehrte, dass alle Materie, einschließlich unserem Körper, schlecht sei. Was zählt, ist nur der Geist, die Seele. Weil nur dieser nichtmaterielle Teil unseres Seins ist eigentlich gut. Und somit macht es eigentlich nichts aus, welche Sünden ich mit meinem Körper begehe. Mit anderen Worten, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst. Fressen, saufen, Ehebrechen, Pornos anschauen, egal. Denn worauf es ankommt, ist sowieso nur der Geist. Außerdem, Gott ist ja Liebe. Und Christus hat dir alle Sünden am Kreuz vergeben. Wenn du im Geist mit Gott verbunden bist, dann kannst du dein irdisches Leben hier leben, wie du willst. Denn das hat keine Konsequenzen für dich. Du bist auf der sicheren Seite. Das ist eine sehr gefährliche Irrlehre. Der Reformator Martin Luther nannte diese Denkweise Antinomismus, was so viel bedeutet wie Antigesetz. Und gibt es diese Feinde des Kreuzes Christi auch heute noch? Ich denke schon. Wer die kostbare Gnade als Freibrief für das Sündigen versteht, so nach dem Motto, Gott ist barmherzig und er wird mir sowieso alles vergeben. Keep on sinning, es fühlt sich einfach so gut an. Der betrügt sich selbst und er gehört zu den Feinden des Kreuzes Christi. Das sind Menschen, die zwar behaupten, Christen zu sein, aber die moralischen Gebote, die klaren Anweisungen der Schrift wollen sie nicht befolgen. Sie sind zum Beispiel der Meinung, dass man heute das, was so in der Bibel steht, nicht so nehmen kann, wie es da steht. Das muss man immer zunächst mal anders verstehen. Und auch wenn die Bibel klare Aussagen macht bezüglich der Sexualethik, das muss man heute uminterpretieren. Man kann doch heute nicht mehr an der biblischen Aussage festhalten, zum Beispiel, dass Homosexualität Sünde ist. Auch die Eheschließung mit einem Nichtchristen oder auch vorehelicher Geschlechtsverkehr sind unter vielen Christen heute auch kein Problem mehr. Und vor ein paar Jahren sagte mir jemand, der gerade mitten in einem Ehebruch stand, Gott ist doch souverän. Er hat mir diese wunderbare Frau, die Liebe meines Lebens geschenkt. Das kann doch nicht Sünde sein, mit dieser Frau jetzt nicht weiterzuleben, die auch verheiratet war. Liebe Geschwister, das ist moralischer Liberalismus. Und er ist genauso wie die Gesetzlichkeit ein Feind des Evangeliums. Diese verderbten Vorbilder, die Paulus Feinde des Kreuzes Christi nennt, suchen die Befriedigung ihrer fleischlichen Lüste und nicht, wie sie Christus ähnlicher werden können auf dem Weg. Eigentlich wollen sie Christus nur benutzen, um ihr Ego befriedigen zu lassen. Christus soll alle ihre Probleme vom Hals halten, damit es ihnen rundum wohl geht. Gott existiert für mich. Das ist ihre Devise. Er ist da, um mir rundum irdisches Glück im Hier und Jetzt zu schenken. Und Paulus beschreibt diese Haltung in Vers 19 wörtlich, ihr Bauch ist ihr Gott. Und das Einzige, was interessiert, ist diese irdische Welt. Diese verderblichen Vorbilder, von denen uns Paulus hier warnt, die haben so eine Befriedigungsmentalität. Gib mir, Herr, gib mir eine Frau, gib mir genügend Geld, gib mir Erfolg, gib mir Ansehen, gib mir Gesundheit, lass es mir gut gehen, gib mir. Aber eine solche Religion hat mit dem wahren christlichen Glauben nichts zu tun, denn sie ist nicht Christus-zentriert, sondern Menschen-zentriert. Und das ist Götzendienst. Wir werden also hier vom Apostel aufgefordert, zu lernen, einfach die Geister zu unterscheiden. Wir sollen uns nach guten Vorbildern ausrichten, Menschen, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen, sich danach sehnen, Christus ähnlicher zu werden. Und deshalb nehmen sie das Wort Gottes auch ernst. Es dient ihnen als Maßstab. Sie benutzen es als Mittel auf diesem Weg. Als klare Landkarte, als eine wirklich zuverlässige Map. Und lasst uns gewarnt sein von Menschen, die zwar behaupten, Christen zu sein, aber die bewusst in Sünde leben, egozentrisch, selbstsüchtig, selbstherrlich, nur auf das Irdische bedacht. Solche Menschen sind verderbliche Vorbilder. Paulus nennt sie hier Feinde des Kreuzes Christi. Sie können viel Schaden anrichten und uns vom Weg abbringen. Sie sind keine guten, sondern recht gefährliche Bergführer. Wenn wir ihnen folgen, können wir nicht dem Ziel der Christusähnlichkeit näher kommen. Nur ein dritter wichtiger Hinweis gibt uns Paulus mit auf den Weg in den Versen 20, 21. Er erinnert uns hier, dass wir zu denen gehören, die auf Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, warten. Wir dagegen, im Unterschied zu den verderblichen Vorbildern, die nur an der irdischen Welt interessiert sind, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Mit anderen Worten, wir sind in dieser Welt nur Fremdlinge, Durchreisende. Unsere wahre Heimat, unser echtes Zuhause ist die himmlische Welt. Da werden wir die Ewigkeit verbringen. Wir sind unterwegs mit einer wartenden Haltung. Wir sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn, Jesus Christus. Und damit sind wir sozusagen bei der Adventsbotschaft angekommen. Advent, das haben wir schon gehört, heißt Ankunft. Und es ist eben diese Zeit, an der wir uns als Christen verstärkt daran erinnern, dass wir Wartende sind und wir warten auf unseren wiederkommenden Herrn. Und er wird nicht in eine Krippe wiederkommen, sondern als der einzige wunderbare König und Kyrios, Herr, der unsere Vollendung, unsere vollständige Errettung einleiten wird. Wir erwarten also die Rückkehr des Königs, seine Ankunft. Und im Grunde ist die gesamte Kirchengeschichte seit Jesu Himmelfahrt eine einzige Adventszeit, eine Ankunftszeit. Mit jedem Tag, jedem Jahr, das vergeht, bewegen wir uns dem Ende dieses Zeitalters, der Entrückung, der Wiederkunft des Herrn Jesus entgegen. Und wir wissen von der Schrift her, das letzte Wort über diese Welt haben nicht Menschen oder Mächte, nicht die großen Politiker, sondern Jesus, der wiederkommende Herr. Er wird es sprechen. Und in Vers 21 sagt Paulus, er wird das ganze Universum seiner Herrschaft unterwerfen. Und auf sein Kommen dürfen wir uns freuen. Wir dürfen getrost und geduldig und äußerst gespannt warten. Hinter diesem Wort warten steckt im Urtext das Bild des Halsstreckens. Wenn man voller Spannung auf jemanden wartet, man streckt seinen Hals, um besser sehen zu können. Man ist gespannt, wann kommt er? Ich will bereit sein. Ich will die Ankunft nicht verpassen. Als Christen wissen wir, dieses Leben, das wir jetzt leben, ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Unser Lebensziel liegt bei unserem wiederkommenden König, der alle anderen Gewalten, allen Mächten und Mächtigen, ja allem, was sich egoistisch zwischen Gott und uns eingeschlichen hat, ein Ende bereiten wird. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft. Wir Jünger wissen um das Ende, das Gericht und die Ankunft des Triumphreiches. Dieses Wissen kann uns jetzt schon froh und getrost machen. Wir dürfen uns freuen auf die Ankunft unseres Herrn und sollten uns auch darauf bewusst vorbereiten. Und der Paulus sagt uns dann auch in Vers 21, was unser Herr tun wird, wenn er wiederkommt. Er wird unseren unvollkommenen Körper, diesen Körper, der uns jetzt noch so viel zu schaffen macht, der immer wieder sündigt, der krank wird, der immer mehr Falten bekommt, altert und letztlich stirbt und verfault. Diesen Körper wird er umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Liebe Geschwister, was ist denn das für eine Verheißung, die wir hier haben? Ich glaube kaum, dass wir das volle Ausmaß dieser Aussage verstehen. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper bekommen, der so sein wird wie der Auferstehungskörper unseres Herrn. Und dieser Körper wird nicht mehr dem Verfall und dem Tod preisgegeben sein. Er wird nie mehr sündigen. Auch werden die Beschränkungen von Raum und Zeit für ihn nicht mehr so gelten. Es kann gut sein, ich weiß es nicht, aber es kann gut sein, dass wir uns wie unser Herr damals nach der Auferstehung einfach so in einen Raum mit diesem neuen Körper hineinbeamen können. Bauen wir keine mehr Autos? Wer weiß? Plötzlich ist man nur einfach da. Wäre toll, ich weiß es nicht. Aber wenn Jesus sagt, wir werden so einen Körper bekommen wie er, und wir wissen aus der Schrift, wie er mit seinem Auferstehungskörper nach seiner Auferstehung aufgetreten ist, dann haben wir da ein paar Hinweise. Auf jeden Fall wird es ein echter Körper sein, sowohl stofflich als auch unzerstörbar. Und er wird den Bedingungen des Himmels und der erneuerten Erde perfekt angepasst sein. Und ich bin mir auch sicher, wir werden nicht alle gleich aussehen. Also nicht so wie Roboter, alle irgendwie gleiche Physiognomie. Jesus war nach seiner Auferstehung noch immer zu erkennen. Und so werden auch wir einen Körper haben, den man erkennen kann. Ich werde erkennen können, Mensch, das ist der Karl. Wow, sieht der gut aus. Garantiert, Anne-Marie, auf das kannst du dich freuen. Und das ist, wo ist unsere Anneliese heute? Ich sehe sie gar nicht. Die ist heute in Münzingen, das älteste Gemeindemitglied, ja? Sie wird jung und hübsch sein. Keine Falten mehr, keine Probleme mehr mit ihrer Haut. Auch wenn du jetzt vielleicht mit deinem Körper und deiner physischen Verfassung nicht zufrieden bist, eines kann ich dir garantieren: Von den Auferstehungsupdates wirst du begeistert sein. Mit dem neuen Körper wirst du Gott besser dienen und verherrlichen können und dich eine Ewigkeit an den Wundern erfreuen, die er für dich bereitet hat. Und angesichts einer solchen Verheißung sollten wir da nicht Menschen im Advent sein, die Heimweh haben nach dem Himmel und die sich nach der Wiederkunft unseres Herrn und Retters von ganzem Herzen sehnen? Noch sind wir auf dem Weg zu diesem himmlischen Ziel. Und wir wissen es ganz genau, dieser Weg, er ist schmal, er ist steil, er ist steinig, er ist schwierig, manchmal neblig und unvorhersehbar. Und da gilt es, den Hinweisen und Wegweisen aus Gottes Wort volle Beachtung zu schenken. Und heute hat uns Gottes Geist durch Paulus erinnert, wie wichtig es ist, auf diesem Weg gute Vorbilder zu haben, reife Glaubensgeschwister, denen wir folgen können, weil sie wie gute Bergführer sind. Und nimm das einfach mit in die nächste Woche. Frage dich, wer sind meine besten Vorbilder? Es wäre gut, wenn du so 3, 4 Vorbilder aus Fleisch und Blut hättest. Und zweitens, frage dich auch, bin ich ein gutes Vorbild? Gottes Wort hat uns auch gewarnt vor verderblichen Vorbildern, die uns in die Irre führen können. Lass uns also die Geister unterscheiden und auf der Hut bleiben. Die Feinde des Kreuzes Christi gibt es auch heute noch. Aber wir wurden auch neu motiviert, als Menschen im Advent auf unseren Herrn und Retter zu warten. Er wird wiederkommen und er wird alles neu machen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Ziel. Und mit dieser Vorfreude dürfen wir Schritt für Schritt dem Ziel entgegengehen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken auch für dieses Wort, das wir jetzt gehört haben. Und meine Bitte für uns alle ist, dass wir dieses Wort nicht nur gehört haben, sondern dass es tiefer sinkt, auch in unsere Herzen, dass wir es verinnerlichen und dass wir es einfach anwenden in unserem Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich deshalb, dass du es weiterhin bewegst in allen unseren Herzen. Verhindere, dass wir es so leicht vergessen. Weil du willst, dass wir Jesus ähnlicher werden. Du willst, dass wir Jesus näher kommen, dem Ziel näher kommen. Und lieber Herr, lass uns immer wieder erkennen, wenn wir in Gefahr stehen, uns nach den falschen Bergführern, nach den falschen Vorbildern zu richten. Lass uns selbst gute Vorbilder für andere sein. Und danke, dass du uns immer wieder ermutigst und uns durch dein Wort zeigst, was du für uns vorbereitet hast und was uns am Ziel erwarten wird und dass es sich lohnt, weiterzugehen, weiterzuschreiten, egal wie beschwerlich der Weg auch ist. Und dass du wiederkommen wirst und dich feiern wir auch jetzt gerade in dieser Adventszeit als der kommende Herr, unseren Retter, unseren Kyrios. Und wenn du wiederkommst, Herr, wirst du alles gut machen. Dann werden wir am Ziel sein, vollkommen. Du wirst uns einen neuen Körper geben. Wie herrlich, Herr. Welche Aussichten. Hab herzlichen Dank jetzt schon dafür. Sei du gepriesen und angebetet. Für all das, Herr, was du uns gibst und was du uns bist. Amen.